Schönen guten Abend und ja, jetzt nach dem Clip auch noch vielen herzlichen Dank für alle Unterstützung, die wir das Jahr über bekommen. Wir können es gut gebrauchen, damit auch weiter die gute Botschaft in alle Welt gelangen kann. Vielen Dank dafür. Ja, heute ist dritter Advent und traditionell, wenigstens wenn man der kirchlichen Tradition folgt, steht an diesem Tag Johannes der Täufer im Mittelpunkt. Wer heute Morgen im Gottesdienst war, wenn der Pfarrer sich an den Predigtext gehalten hat, dann war Lukas 11 dran, wenn ich es recht weiß. Der Zweifel des Johannes. Ist denn der Christus der, auf den wir warten sollten? Oder war es wieder nichts? Müssen wir halt nochmal und noch länger warten. Ich möchte heute Abend mit uns ein bisschen weiter zurückgehen in die Geschichte von Johannes den Täufer. Und zwar in Lukas 1, kurz nach seiner Geburt, da singt sein Vater ein großes Loblied. Der Lobgesang des Zacharias. Und ich möchte mal die Verse lesen aus Lukas 1, ab Vers 67. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und unter uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest, und Erkenntnis des Heils gebe es seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Besuch von ganz oben. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen zu Hause ist, wenn sich Besuch angekündigt hat. Die Hausfrauen, wenigstens habe ich schon so gehört, die putzen dann immer zweimal, bevor der Besuch kommt, und kaum ist er weg, gleich nochmal. Man bereitet sich vor, wenn Besuch kommt. Man hat natürlich den Besuch, der sich länger ankündigt, schon deswegen ein bisschen lieber, dass man alles arrangieren kann. Geht ein bisschen was verloren bei uns, dass man sich fast nicht mehr getraut, spontan bei jemandem vorbeizuschauen. Man könnte ihn ja in Verlegenheit bringen. Von daher, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also in meinem Büro zu Hause, da ist es auf dem Schreibtisch nicht aufgeräumt. Ich gebe es zu. Da liegt das Papier und da liegt jetzt noch was von der Steuer und da liegt noch was, eine Rechnung, und da liegt schon was für die nächste Steuer. Warum soll ich es wegpacken, wenn ich es gleich wieder brauche? Irgendwann, vielleicht in 2 Monaten. Aber in mein Büro, da kommt ja auch nicht jeder rein. Am Wohnzimmer, da habe ich ein bisschen andere Ansprüche. Da würde ich es gern so halten, dass wenn jemand an der Tür klingelt, dass man in den 3 Minuten, bis der dann im Wohnzimmer ist, der eine begrüßt und der andere räumt taktisch auf. Schublade auf, alles rein, Kissen arrangiert, perfekt. Das wäre eigentlich so das Ideale. Besuch von ganz oben. Was ist, wenn Gott zu Besuch kommt? Bereitet dem Herrn den Weg, steht im Wochenspruch. Und der Wegbereiter schlechthin, das war ja Johannes der Täufer. Und der steht heute im Mittelpunkt des dritten Advents. Er war ja gerade erst geboren, als Zacharias, sein Vater, dieses Loblied hier singt. Am achten Tag nach der Geburt, da sollte er nach dem Brauch der Zeit beschnitten werden und seinen Namen erhalten. Der Vater, Zacharias, dem fehlten immer noch die Worte, der war ja auf einmal stumm geworden. Der konnte ja nicht mehr reden, weil er dem nicht geglaubt hat, dass er tatsächlich, er und seine altgewordene Frau, dass die tatsächlich noch ein Kind bekommen sollten. Und dann ging es darum, ja, wie soll er denn heißen? Und alle sagten, wenn schon ein so alter Mann noch einen Sohn bekommt, dann muss der Sohn nach dem alten Herrn benannt werden. Also der soll Zacharias heißen. Und er winkt nur ab und sagt, nicht Zacharias, gib mir mal ein Täfelchen, dann schreibt er auf, er soll Johannes heißen. Nicht, weil das einer der besten Namen ist, den man ein Kind geben kann, sondern weil das Gott ihm aufgetragen hatte, durch einen Engel. Als der Engel die Geburt angekündigt hatte, da hat er gesagt, und du sollst den Johannes heißen. Deshalb war es ihm ganz wichtig, also er hat es damals nicht geglaubt, dann will er wenigstens das ausführen, was ihm der Engel gesagt hat, Johannes soll er heißen. Und alle verwundern sich. Er wusste ja, was das für ein Junge sein wird, beziehungsweise was aus ihm einmal werden wird. Der Engel hatte es ihm ja deutlich gesagt, Lukas 1 kann man das nachlesen, dein Sohn wird erfüllt werden vom Heiligen Geist. Damit stand er schon ganz in der Tradition der Könige und der Propheten des Alten Testaments. Er sollte ein Besonderer sein, besonders noch, weil er erfüllt werden wird vom Heiligen Geist von Geburt an, vom Mutterleib an. Es wird genau über ihn wird genau das gesagt, was lange, hunderte Jahre vorher über Simson, den Kraftprotz, den Richter, gesagt wurde. Genau das Gleiche wird jetzt über Johannes den Täufer gesagt. Er sollte also eine kraftvolle Persönlichkeit werden. In dieser Tradition stand er. Er sollte Verzicht üben. Keinen Wein, keine Spirituosen, keine starken Getränke, weil er wieder in der Tradition der Richter beziehungsweise der sogenannten Gottgeweihten, Menschen, die ihr Leben ganz für Gott geweiht haben. Aus diesem Grund sollten sie Verzicht üben. Das ist keine Regel für jedermann, keine Regel für alle Zeiten. Aber für diese Personen sollte das gelten. Verzicht sollte er üben. Und das war sein Auftrag, weil er viele Menschen zu ihrem Gott wieder bekehren würde. Und damit stand er in der Tradition der Propheten allgemein. Das war ihr Auftrag gewesen. Da, wo das Volk sich abgekehrt hatte von Gott, da sollten die Propheten es wieder zurückführen. Das war ihr Auftrag. Und das Ganze, und jetzt stand er in einer weiteren Tradition, das Ganze in der Kraft des Elia, wird dem Zacharias von dem Engel gesagt. Und damals war allen bewusst, und das war so vorausgesagt, bevor der Messias kommen wird, wird Elia zurückkommen. Der große Prophet Elia. Der wird den Weg bereiten. Und Zacharias bekommt es gesagt, in der Kraft des Elia wird dein Sohn, dieser Johannes, den Dienst tun. Wenn er genau hingehört hat, dann konnte er schon wissen, dieser Johannes, der Wegbereiter sein würde. Damit Gott ein Volk zugerichtet wird, das wohl vorbereitet ist. So steht's da. Ein bisschen komische Formulierung. Ein Volk zurichten. Aber damit die Leute bereit sind, wenn der Messias kommt. Das war der Auftrag des Johannes. Zacharias Vater, der steht dann im Tempel und spricht beziehungsweise singt diese große Weissagung über seinen Sohn und dem dieser dienen wird. Du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Weil Gott sein Volk besucht und erlöst. Wie besucht denn Gott sein Volk? Kennen Sie klar Wäscher? nicht bekannt, Jeanette von Harthausen. Die kommt aus Güllen. Das war ihr Heimatort. Wenn mich jetzt jemand fragt, wo Güllen ist, ich weiß es nicht. Die war aus ihrem Heimatort Güllen weggegangen. Und nach 45 Jahren und 7 Ehemännern später war aus Clara Wäscher die Multimilliardärin Claire geworden. Und dann stand er an, der Besuch der alten Dame. Beim offiziellen Empfang durch den Bürgermeister verspricht die alte Dame ihrer Heimatstadt eine kleine Finanzspritze in Höhe von 1 Milliarde. Die Währung weiß ich leider nicht, ich vermute, dass es nicht Lira waren. Aber eben nur unter einer Bedingung. Sie forderte als Gegenleistung den Kopf des fast 70-jährigen Ex-Geliebten. Ihres Ex-Geliebten, den Vater ihres Kindes, der sie damals so schmählich im Stich gelassen hat. Liefert ihn aus, bringt diesen Mann um, sagte sie, und ihr braucht euch für euren Ort keine Gedanken mehr machen über Geld. Natürlich entrüstet weisen die Stadträte dieses Angebot zurück. Also ein unmoralisches Angebot, wie kann man auch? Sowas macht man nicht. Es war ein angesehener Mensch, dieser 70-jährige Ex-Geliebte. Und dann nimmt das Drama so seinen Lauf. Friedrich Dürrematt hat dieses Schauspiel geschrieben. Wer das schon mal gesehen hat, man fiebert ja regelrecht mit. Man denkt, das darf nicht wahr sein, was jetzt passiert. Wie auf einmal die Macht des Geldes überhand nimmt, wenn man dann hintenrum über ihn redet, naja, so toll ist er ja auch nicht, da redet man negativ über ihn, isoliert ihn. Und die Geschichte nimmt ihren unheilvollen Verlauf und am Schluss wird der Kopf tatsächlich ausgeliefert und er wird umgebracht. Ein beeindruckendes Schauspiel über die Abgründe menschlichen Denkens und Wesens. Der Besuch der alten Dame. Wenn Gott sein Volk besucht, kommt dann der Besuch des alten Herrn? Kommt dann einer, der sich jetzt rächen will an seinem Volk? Und viele meinten, wenn Gott wirklich Gott ist, dann müsste er sich rächen. Dann kann er es doch nicht auf sich sitzen lassen, dass man ihn sitzen gelassen hat. Dann muss er doch endlich mal klare Verhältnisse schaffen, mal deutlich zeigen, dass er Gott ist. Er hatte ja immer wieder auch sein Verhältnis zu seinem Volk verglichen mit dem eines Ehemannes zu seiner Ehefrau oder umgedreht. Und war die Braut nicht untreu geworden? Die Ehefrau nicht untreu geworden? Ist sie nicht anderen Göttern nachgegangen? Ist das Volk nicht anderen Göttern gefolgt, anderen Heilsbringern? Hätte Gott nicht genug Grund, Rache zu üben an seinem Volk? Die heimzusuchen, die ihn in seiner Ehre gekränkt haben. Hat er ihnen nicht alles Gutes getan? Hat er ihnen nicht viel Gutes auf den Weg mitgegeben? Und sie? Wenn er wirklich Gott ist, dann müsste er doch zornig werden über seine Menschen, die ihn ausgegrenzt, die ihn ignoriert, die ihn beleidigt und die ihn über Jahrhunderte hinweg verspottet hatten. Es darf doch einer, der sich Gott nennt, nicht gefallen lassen. Würde jetzt mit seinem Besuch der Tag der Vergeltung kommen? Oder wie kommt Gott zu Besuch? Kommt er als der Superman? Der alles kann? Der die Probleme aus dem Weg räumt? Der den Menschen hilft, da wo sie ja Probleme haben? Oder wo sie mit dem Leben nicht zurechtkommen, oder wo die Grenzen des Lebens da sind. Das ist ganz interessant. Sie kennen die Geschichte, wo Jesus dann unterwegs ist und zu dem Jüngling von Nain kommt, der gerade gestorben war. Er erweckt ihn zurück zum Leben. Und was sagen die Leute? Gott hat sein Volk besucht. Ach, so ist das. Wenn die letzte Grenze des Lebens, der Tod überwunden wird, dann ist das das Zeichen dafür, dass Gott zu den Menschen gekommen ist, dass Gott sein Volk besucht hat. Apostelgeschichte 14, da wird uns ja die Geschichte erzählt von Paulus und Barnabas, wie sie unterwegs sind und in Lystra einen Gelähmten heilen. Was sagen die Leute? Die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Da, wo Unglaubliches passiert, da, wo Grenzen gesprengt werden, da, wo Dinge passieren, die man für unmöglich gehalten hat. Dieser Mann war von Geburt an gelähmt. Da sagen die Leute, jetzt sind die Götter gekommen, jetzt hat uns Gott besucht. Anderes Beispiel, Apostelgeschichte 28, da ist der Paulus unterwegs, Schiffbruch, kommt an Land, sie machen ein Feuer und aus dem Feuer springt eine Schlange raus. Naja, die springt nicht, die kommt aus dem Feuer raus, krallt sich an Paulus fest, beißt ihn und alle wissen, der überlebt nicht lang. Das kann niemand überleben, den Biss dieser giftigen Schlange. Aber es passiert nichts. Paulus überlebt. Und was sagen die Leute? Gerade eben vorher, als er als Schiffbrücher an Land gekommen war, da haben sie noch gesagt, das muss ein Mörder sein. Das ist ein ganz schlimmer Mensch, weil sowas kann einem guten Menschen nicht passieren. Und dann passiert das mit der Schlange und was sagen die Leute? Der ist ein Gott. So schnell, wo was Unglaubliches passiert, da wo übersinnliche Mächte am Werk zu sein scheinen, da besuchen uns die Götter, da besucht uns Gott. Ja, so haben sich das die Leute vorgestellt. Wenn Gott kommt, dann kommt ein Alleskönner, ein Megastar, einer, der Wunder tut. So will man Gott. So müssen Götter wohl sein, die Not abwenden, über die Probleme der Menschen aus dem Weg räumen, unantastbar sein für Gefahren, den Menschen nahe, aber doch ganz entrückt. Menschliches Antlitz, und so hat man ja damals oft geredet, dass die Götter des griechischen Olymps, dass die in diese Welt gekommen sind, die haben halt die Fassade eines Menschen eingenommen, aber sie waren gar keine Menschen. Es war nur alles äußerlich. Die waren immer noch Götter geblieben. Bei den Menschen sein, aber dann doch nicht so sein wie sie. Die Menschen hätten Jesus als Messias akzeptiert, wenn er ihnen Unterhalt und Unterhaltung geboten hätte. Damals, wo er das Brot vermehrt hat, da wollten sie ihn ja zum König machen. Der von Krankheit und Tod befreit, der in akuten Gefahren den Schutzengel spielt, der muss es sein. Gott besucht sein Volk. Als Superman? Und wenn kein Wunder geschieht? Und wie oft hat sich Jesus dem entzogen, dass er eben nicht ein Wunder getan hat? Wenn er selbst zum Opfer wird und einen qualvollen Tod stirbt, dann war es wohl nicht. Das ist ja die Frage des Johannes gewesen. Jetzt müssen wir auf den anderen warten. Er wird es wohl doch nicht gewesen sein. Und er sieht ein Zacharias in der Geburt eines kleinen Kindes, dass Gott sich den Menschen zugewandt hat. Er sieht in dem, dass sich Verheißung, eine Verheißung, die er ganz konkret bekommen hat, in dem, dass die sich erfüllt hat, da sieht er die Nähe Gottes. Nicht in einem Wunder, nicht in einem Spektakel, sondern wo Wort Gottes Realität geworden ist. Und da, wo Gott sein Wort erfüllt, da ist er den Menschen ganz nah. Besucht sein Volk. So wie die alte Dame. Eben nicht. Sein Besuch wird ja mit einem ganz großen "Fürchtet euch nicht" angekündigt. Gott besucht sein Volk nicht als ein verletzter Rächer, sondern er sagt oder lässt ausrichten durch die Engel, euch ist heute der Heiland geboren. Also der Heil macht, nicht der zerstört, nicht der Rache nimmt, nicht der gekränkt, seine gekränkte Eitelkeit rächen muss. Er hat besucht und erlöst sein Volk. Deshalb kommt er eben nicht als militärischer Herrscher, nicht als Politiker mit Machtanspruch, sondern er kommt als Kind. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Es war diese Woche wieder, wir hatten kleine Feier, Weihnachtsfeier in der Abteilung. Und ein Ehepaar, die hatten jetzt, glaube ich, wir sind schon über 10 Jahre verheiratet, haben diesen Herbst ein Kind bekommen. Das Kind durfte zum ersten Mal aus dem Haus. Das kleine Baby. Es war faszinierend, mal alle anderen so wieder zu beobachten. Wie das ist, wenn ein kleines Kind reingetragen wird in den Raum. Da lösen sich die Gesichtszüge, da strahlt jeder und guckt das Kind an. So ist das. Bringe einen Säugling in eine Gruppe und die Menschen reagieren und sind auf einmal ganz anders. Gott wird Mensch als kleines Kind, damit die Menschen ihn anschauen können. Gott lässt sich in die Augen schauen. Ja, man kann Gott ins Gesicht sehen. Ganz anders, als die Menschen es erwartet haben. Gott kommt als Kind, damit sich niemand fürchten muss. Und auch Jesus wird so in den Tempel gebracht. Und da ist ja der alt gewordene Simeon im Tempel. Und er sieht den Säugling. Ich glaube, der hat auch gestrahlt. Weil dem hat man auch ein Versprechen gegeben. Der wusste, dass er nicht sterben wird, bevor er den Messias gesehen hat. Und der sieht in dem kleinen Kind die Rettung, den Retter, das Heil für die Menschen. Und deshalb, so sagt er dann, jetzt kann ich in Frieden aus diesem Leben abgerufen werden. Jetzt ist alles gut, weil meine Augen den Heiland gesehen haben. Das ist Glaube, nicht das große Spektakel, sondern in der Verheißung, in der Erfüllung der Verheißung, den Messias entdecken, Jesus entdecken. Da war ja dann noch die alt gewordene Hanna. Auch die sieht das Kind. Und dann redet sie, so steht es da, dann redet sie zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Jetzt ist die Erlösung da. Sie sieht ein kleines Kind und weiß, jetzt wird alles anders. Jetzt brauchen wir nicht mehr warten, sondern jetzt ist er da. Das ist Glaube. Das ist Glaube, wenn man in der Erfüllung der Verheißung Jesus entdeckt. Egal, ob er die großen Wunder tut, egal, ob er einem die Probleme des Lebens aus dem Weg räumt, egal, wie es einem gerade geht. Am Kreuz, viele Jahre später, da war es ja ganz ähnlich. Die einen, die sahen in dem, der dort aufgehängt worden ist, einen gescheiterten Heilsversprecher, der den Mund eben ein bisschen zu voll genommen hatte. Und die anderen, die sahen die Liebe Gottes in Person. Die Liebe, die sich dran gibt, aufopfert für andere. Gott besucht sein Volk. Nicht Superman-Qualitäten will er zur Schau stellen. Er will nicht der Wundermann sein. Er will nicht Rache, nicht Vergeltung. Sein Motiv ist nicht gekränkte Eitelkeit oder verletzter Stolz, sondern Liebe. Nur Liebe. In diesen Tagen, wir haben es ja auch getan heute schon, wir singen ja wieder diese alten Advents- und Weihnachtslieder, manchmal mit dem neuen Text, mit der alten Melodie, macht ja nichts. Aber da steckt ja unwahrscheinlich viel Gutes an, ja, ich sag's jetzt mal, an Theologie drin, an Lehre drin. Es hat neulich bei einem der Gottesdienste jemand so als Überleitung gesagt, das ist ihm der liebste Vers von, wie soll ich dich empfangen? Nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben. Damit du alle Welt in ihren 1000 Plagen und großen Jammerlast, die kein Mensch kann aussagen, so fest umfangen hast. Er hat gesagt, das ist ein Wort. Was war das Motiv von Jesus? Das geliebte Lieben. Frau Gerhard, der das Lied gedichtet hat, der hat sich ja fast nicht mehr eingekriegt. Der musste das doppelt machen. Das hat nicht gereicht. Das war Liebe. Es war das geliebte Lieben, damit es auch wirklich klar ist, was das Motiv ist. Und davon singt der Zacharias. Er singt von der Macht des Heils. von der Errettung von den Feinden. Er spricht von der Barmherzigkeit wegen des Versprechens, das Gott den Vorfahren gegeben hat. Die Barmherzigkeit Gottes hat uns besucht, das Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Für Zacharias, da kommt jetzt alles zusammen. Er hatte entdeckt, der ist der Vorläufer. Johannes wird der Vorläufer für Jesus sein, der Wegbereiter. Und jetzt wird sich alles erfüllen, was je einmal verheißen worden ist, was je einmal von Gott versprochen wurde. Jesaja 9, dieser bekannte Vers, der immer im Advent auch zitiert wird. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Denen, die da wohnen im finstern Lande, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Und er sagt, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Er sagt, jetzt ist es erfüllt. Jetzt kommt alles zusammen. Jetzt gibt's keine Fragen mehr, sondern man muss nur reinschauen ins Alte Testament, schauen, was Gott versprochen hat. Und jetzt passiert's. Deshalb singt er voll und jubelt er. Und deshalb singt er dieses große Lied. Denn, auch Jesaja Kapitel 9, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt, und jetzt kommen diese sonderbaren Namen, die so zusammengesetzt sind, da muss man immer ein bisschen überlegen, was heißt denn das jetzt? Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron David und in seinem Königreich. Oder die Verheißung aus Jesaja 60. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und wieder dieses Bild von Finsternis und Licht, denn Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jetzt ist es soweit. Liebe hat ihn bewegt, zu uns zu kommen. Liebe, einfach nur Liebe. Deshalb hat er besucht und erlöst sein Volk. Deshalb kam er, um zu dienen, sein Leben zu geben für eine Menschheit, die verloren war. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll gerettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Da steckt eigentlich alles drin, was Weihnachten ausmacht. Liebe hat ihn bei uns gehalten, ihn zum Diener gemacht. Er ist ja nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern zu dienen. Und wie er sagt, sein Leben zu einer Erlösung für viele zu geben. Er hat sich von seiner Menschheit eben nicht losgesagt, als sie ihn ablehnten, als sie über ihn spotteten, ihn einen Satan nannten und schließlich an den Galgen ans Kreuz brachten. Max Lucado hat mal gesagt, seine Liebe zu seinen Kindern war immer größer als der Schmerz, den sein Weg für ihn bedeutet hat. Ich sage es nochmal. Seine Liebe zu seinen Kindern war immer größer als der Schmerz, den sein Weg für ihn bedeutet hat. Liebe hat ihn bei uns gehalten. Liebe hat uns die Erlösung gebracht. Der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Das ist ein Vers in der Bibel, den wir wahrscheinlich in der ganzen Breite und ganzen Tiefe nie erfassen werden können. Zur Sünde gemacht. Die Schuld der Welt wurde auf ihn gelegt. Und da ist alles eingeschlossen. Die Schuld, die schon geschehen ist, die Schuld, die damals passierte und alles, was noch werden sollte. Auch meine Schuld. Die von gestern, die von heute und auch schon die von morgen. Und auch die Schuld der Menschen, die das vielleicht gar nicht wahrhaben wollen. Manches Mal, wenn man so die Nachrichten liest oder in die Zeitung reinschaut, da könnte man ja schon einen Hass bekommen. Man muss nur das Stichwort IS sagen. Wie dort Menschen brutalst gequält, gefoltert, getötet werden. Aber können wir das glauben, dass Gott auch diese Schuld der Leute schon auf Jesus gelegt hat? Manchmal, da sträubt sich was in mir. Da fordert mein Gerechtigkeitsempfinden, da fordert es Rache. Denen soll es ruhig dreckig gehen. Und manchmal, wenn ich dann wieder gehört oder gelesen habe, da sind jetzt eine Reihe von denen ums Leben gekommen bei irgendeinem Angriff, Mitleid hatte ich nicht, ich gebe es zu. Aber es sind auch Menschen, die Gott geliebt hat und die Gott liebt und die verloren sind ohne ihn und die er gerne retten möchte. Und für die ist er doch auch gestorben. Das macht nicht klein, was die Leute tun. Nein, da müssen wir ganz deutlich sagen, das ist das größte Unrecht, was gerade passiert. Aber auch für das ist er gestorben. Deshalb meine ich, man kann es fast nicht begreifen. Liebe hat uns die Erlösung gebracht, damit wir frei sein können von Schuld und Menschen, die Gott gefallen. Und sind ja nicht nur die großen Dinge, die er zudeckt durch seine Liebe. Sind ja auch die Dinge wie die Gedanken der Bitterkeit, dieses neidische Vergleichen, die heimliche Überlegenheit, mit der wir oft auf andere heruntergucken, das harte oder das ärgerliche Wort oder die stille Rechthaberei oder die Geheimnisse der Schuld, wo wir uns ja nicht wünschen, dass das irgendjemand mitbekommt. Die vergessenen und auch die gebrochenen Versprechen, das Versagen, auch dieses Jahr, das jetzt bald zu Ende geht, hat er alles schon getragen. Mann, geht's uns gut. Dass wir um Vergebung bitten können und dann auch wissen, uns ist vergeben. Da muss man lang suchen in den Religionen der Welt. Ich behaupte, man wird keine Religion der Welt finden, die diese Gewissheit gibt. Und diese Liebe, die bleibt bei uns. Er hat besucht sein Volk. Es war nicht ein Kurzbesuch, nicht ein kurzes Gastspiel, nicht eine Stippvisite. Er hat besucht, um zu bleiben. Er sucht ja Menschen, die Raum haben für ihn. Mach doch die Tür, da singen wir das ja. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür, die offen ist. Das ist ja die Einladung. Jetzt bleib da, geh nicht wieder weg. Komm auch in mein Leben. Schaff dir Raum bei mir. Er hat besucht und erlöst sein Volk. Ich hatte mal so einen Gedanken, ich würde mal gerne eine Predigt machen, nur mit Zitaten aus Weihnachtsliedern. Habe es noch nicht geschafft. Das ist ein bisschen Arbeit. Vielleicht schaffe ich mal eine Andacht, weil da so viel Gutes drinsteckt. Aber ich möchte ein bisschen einladen, jetzt gerade, wenn viele Gottesdienste sind über Weihnachten, man auch die alten Lieder wieder singt, dass man es nicht einfach nur so runtersingt, sondern mal ein bisschen reinschaut. Was steckt denn da an Gutem drin? Was steckt denn da drin von so viel, worüber wir uns freuen können? Er hat besucht und erlöst sein Volk. Deshalb können wir wieder einstimmen in die Weihnachtslieder, wo so viel von der Freude die Rede ist. Fürchtet euch nicht. Oder deshalb nun singet und seid froh. Oder deshalb, o du fröhliche, gnadenbringende Weihnachtszeit, freue dich, o Christenheit. Oder deshalb, lob Gott, ihr Christen, alle gleich. Oder gelobt sei Gott, gelobet seist du, Jesu Christ, dass du Mensch geboren bist. So viel schöne Lieder, so viel guter Inhalt, dass es uns wieder neu berührt und ins Herz geht. Wir haben einen Herrn, der Interesse an uns hat, weil er uns liebt. Deshalb hat er uns besucht. Deshalb hat er erlöst sein Volk und auch mich. Ich bete mit uns. Lieber Herr, das sind alte Worte, die wir ja vielleicht schon oft gehört haben. Auch in diesem Weihnachten hören wir die alte gleiche Botschaft zum wievielten Mal. Und schenk's doch, dass es unser Herz wieder neu berührt, dass wir wieder neu ergriffen werden von dieser guten Nachricht, dass du nicht gekommen bist, um Rache zu nehmen, sondern dass du gekommen bist, um Liebe zu zeigen. um uns einzunehmen, deine Gnade zu bringen. So hilf uns, dass wir diese Tage erleben können, dass wir uns neu wieder freuen können an dir und dass wir auch mit anderen diese Freude teilen, die das vielleicht noch nicht für sich erlebt haben. So segne uns die Zeit jetzt vor Weihnachten, segne uns die Weihnachtstage und begegne du uns. Komm auch du zu uns, sei du unser Gast und bleib dann bei uns. Amen.